Breitbandbesprechung.
Sie heißen Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Dash. Kryptowährungen, die auf der sogenannten Blockchain-Technologie basieren, einem webbasierten, dezentralen Buchhaltungssystem, so muss man sich das vorstellen, das neben seiner großen Sicherheit unter anderem auch den Vorteil hat, dass hier die ganzen Transaktionen getätigt werden können, ohne von einer Institution kontrolliert zu werden.
Aber, das klingt alles schön, hat aber auch Nachteile. Langsamkeit zum Beispiel, weil es eine Weile dauert, bis die Transaktion angekommen ist. Oder auch der hohe Energieverbrauch, den jede einzelne Transaktion kostet. Seitdem es Bitcoin gibt, die erste dieser Blockchain-Technologien, die erste große, wird ständig an neuen Variationen gebastelt. Und so wimmelt es im Krypto-Ökosystem von Projekten, die behaupten, besser, effizienter, schneller oder verschlüsselter oder alles auf einmal zu sein als die Bitcoin-Blockchain.
Ja, und besser, schneller und viel verschlüsselter soll natürlich auch eins dieser jüngsten neuen Alternativkonzepte sein. Hashgraph nennt sich das. Auch das verspricht, die Probleme der Blockchain zu lösen, weil hier angeblich eine noch viel bessere Technologie am Start ist. Was an dieser Behauptung dran ist, darüber haben wir vor der Sendung mit dem Journalisten Friedemann Brenneis gesprochen.
Brenneis gibt unter anderem The Coinspondent heraus, einen Rechercheblog zum Thema Bitcoin, Blockchain und Kryptoökonomie. Und unsere erste Frage an ihn war, was denn jetzt genau der Unterschied ist zwischen der herkömmlichen Blockchain und dem neuen Hashgraph.
Das muss sich tatsächlich erst in der Praxis ein bisschen zeigen. Also auf Protokollebene gibt es super viele Ideen, wie man Bitcoin oder die Blockchain an sich noch effizienter gestalten könnte. Und das ist ja auch das Tolle, dieses gesamte Blockchain-Ökosystem hat ja diesen Open-Source-Gedanken auf ein komplett neues Level gehoben, dass man sagen kann, jeder kann jetzt mit einer Idee kommen und die wird von allen Beteiligten geprüft und man schaut, lässt sich das umsetzen, kann man das einbauen, ist das besser, schlechter, verwirft man das, setzt man das um. Aber da sind wir eben auch bei dieser Idee noch ganz früh. Und deswegen ist das halt das erste Kriterium, wenn man wirklich schafft, da ein Prototypen hinzusetzen und zu zeigen, okay, das funktioniert jetzt auch. Wir haben das bei Bitcoin gesehen, dem Prototypen-Blockchain-Projekt. Da musste eine Community entstehen, die an den Werten überzeugt war, die da mitarbeiten konnte, die eben auch den Code prüfen konnte und wo nicht jemand von Anfang an da war, der gesagt hat, okay, alles, was ihr nutzt, vielleicht erhebe ich da meine Patentansprüche später und will Lizenzen von euch haben. Das ist ja kein Modell, wo freie Ideen richtig entstehen können, wo kreativer Umgang gefördert wird, sondern da setzt man gleich von Anfang an so eine Grenze. Naja, wenn das Erfolg wird, dann werde ich auf jeden Fall richtig reich.
Hinter Hashgraph, da steckt ja auch so eine Firma, Swirls heißt die. Wissen Sie mehr dazu, wem die gehört zum Beispiel und wer dahinter steckt?
Es gibt wohl einen Professor, der das Konzept entwickelt hat und dem auch, ich glaube, das Patent zuzuschreiben ist. Was sich wirklich dahinter verbirgt, ist zu dem Zeitpunkt dann immer schwer zu erkennen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Projekte, dass die erstmal genutzt werden. Also ausprobiert werden, dass damit erste Prototypen gebaut werden und dass man dann gucken kann, funktioniert das überhaupt und ist das was auch besser ist als das System, was wir jetzt haben. Und darauf kommt es ja am Ende drauf an. Wir brauchen nicht noch eine Variante, die aber letztlich schlechter ist als das, was wir bisher haben.
Aber genau an diesen Varianten wird gearbeitet. Hashgraph soll ja jetzt gerade die eine Revolution sein, soll. Auch in Russland denkt man über Bitcoin-Alternativen nach. Wie soll die dort aussehen?
Also die Idee ist, dass man den Zahlungsverkehr digitalisiert auf Basis eben auch dieser Blockchain-Technologie. Wobei der Begriff Blockchain-Technologie halt oftmals so schwammig gebraucht wird, denn die Idee von Bitcoin ist ja eben, oder diesem digitalen Geld, ist ja eben, dass es keine zentrale Institution gibt, die das Geld ausgibt, verwaltet und die Geldmenge steuert. Genau sowas sind aber Pläne, wenn Banken sagen, sie wollen jetzt ein E-Geld ausgeben oder wenn Staaten wie Russland darüber nachdenken, zu sagen, okay, wir emittieren den E-Rubel oder ein ähnliches Projekt. Das widerspricht eigentlich vom Grundsatz komplett der Idee von Bitcoin, wo es ja eben darum geht zu sagen, okay, wir haben ein System, was auf Mathematik und Algorithmen basiert und nicht eben durch staatliche Interessen und Politik gelenkt wird.
Wie bewerten Sie das denn, also diese Entwicklung? Sie haben es gerade erwähnt, Staaten erwägen das. Es gibt diese patentierten Technologien, die wir gerade schon besprochen haben. Dann einmal staatlich zentralisierte Kryptowährung. Da werden ja diese Grundpfeiler der Blockchain eigentlich in Frage gestellt. Muss man jetzt davon ausgehen, dass das immer mehr in diese Richtung weitergeht?
Das wäre ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht schlecht, weil das Finanzsystem, was wir haben, ist ja schon ein bisschen anachronistisch. Wir können alles übers Internet machen, Livestream, Musik hören, kommunizieren. Warum können wir nicht Geld verschicken wie eine E-Mail oder im Anhang einer E-Mail? Und wenn die Technologie das ermöglicht, dass man sagt, okay, man kann sich jetzt 10 Euro jemanden als Gutschein mit einer E-Mail verschicken, dann ist das ja eine gute Sache. Was man eben ein bisschen davon losgelöst betrachten muss, ist, dass Bitcoin eben diese politische Dimension hat, dass es losgelöst von staatlicher Kontrolle funktioniert. Wir sehen das zum Beispiel gerade in Simbabwe. Da bricht das Zahlungssystem auch wieder zusammen und da hat der Bitcoin schon durch die Nachfrage einen Preis von über $10.000 erreicht, wo wir hier jetzt bei, ich glaube, etwas über 7.000 sind. Und das ist eben noch der wichtige Punkt, dass Bitcoin immer eine Alternative bleibt zu staatlichen Systemen, egal ob die jetzt auch elektronisches Geld verwenden oder noch bei klassischem Geld in Form von Bankguthaben und Münzen und Scheinen sind.
Jetzt ist das ja beim alltäglichen Gebrauch noch nicht angekommen. Und diese schöne Idee, dass wir Geld verschicken können, ganz einfach wie per E-Mail, ist auch noch weit entfernt. Trotzdem hören wir jetzt schon jetzt immer wieder zu Technologien und neuen Alternativen zur Blockchain, zu Bitcoin. Heißt das eigentlich, dass diese Technologie jetzt endlich vielleicht doch marktreif wird? Oder stellt sich eigentlich raus, dass das alles zwar so eine interessante technische Spinnerei ist, die aber niemals eine alltägliche Anwendung finden kann, außer in diesen Krisen-Super-Ausnahmesituationen?
Ich glaube weder noch. Was wir zurzeit sehen, ist einfach tatsächlich dieser Riesenhype. Aber Hype ist halt etwas, was in diesem Blockchain-Bereich nicht sinnvoll ist, weil es immer viel heiße Luft und wenig Substanz verspricht. Aber es gibt einfach, was wir sehen, ist, dass sich mit dem Begriff Blockchain einfach unglaublich viel Geld zurzeit verdienen lässt. Und viele, die in dem Ökosystem aktiv sind oder jetzt diese ICOs, diese Initial Coin Offerings, was auch eigene weitergedachte Blockchain-Ideen sind. Alle, die diese Projekte machen, ich würde behaupten, den meisten geht es entweder um Geld oder ums Ego, um persönliche Anerkennung oder um beides. Und die wenigsten arbeiten wirklich daran, so eine Vision zu verwirklichen, wie es ja zum Beispiel Satoshi Nakamoto gemacht hat, der im Anonymen geblieben ist. Das heißt, er hat auf die Anerkennung verzichtet und auf das Geld. Er besitzt 1 Million Bitcoins ungefähr und die wurden nicht ausgegeben bisher. Die wurden nicht mal bewegt. Das sind 6 Milliarden Euro ungefähr. Und es ging ihm eigentlich um die Sache, ein staaten- und bankenloses Geld zu schaffen. Und was wir zurzeit eben in diesem Blockchain-Ökosystem viel sehen, sind Gründer, die irgendwie eine schöne Idee haben und viel Geld damit verdienen wollen, aber vielleicht nicht so eine starke Ideologie und Motivation haben. Und deswegen denke ich, gerade ist es so ein bisschen schwammig und die Blockchain an sich, die Technologie, die wird einfach noch Zeit brauchen, bis sie wirklich die Gesellschaft transformiert.